14 Tage, 7 Camper, 16 Leute, eine Fähre nach Tunis und 6 Tage in der Sahara. Wir sind zurück, wir haben es überlebt und heute erzählen wir euch, wie es wirklich war und wollen euch hoffentlich wertvolle Reisetipps geben. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Mein Name ist Philipp von den Van Stories. Ich sitze hier heute Abend gemütlich in unserem Van. Wer uns auf YouTube zum Beispiel folgt, kann es dementsprechend auch mit Video sehen. Habe es mir gemütlich gemacht und freue mich, dass ihr unseren ersten Podcast anhört. Mit dabei ist einer unserer Mitfahrer, der Jan von Hellmobil. Jan, ganz herzlich willkommen.
Hallo, Philipp, danke für die Begrüßung. Genau, wie der Philipp schon gesagt hat, mein Name ist Jan von Hellmobil. Und ich war einer der 16 Leute, die dabei waren mit dem Philipp zusammen in Tunesien. Hi.
Cool. Erzähl doch mal ganz kurz, mit welchem Fahrzeug seid ihr denn eigentlich an den Start gegangen? Und vielleicht stellst du dich und euch als Familie kurz vor, was euch bewegt hat für das Fahrzeug und was ihr sonst so treibt.
Also wir sind die Mannschaft vom Hellmobil. Ihr kennt uns vielleicht auch von Instagram. Also wir, das bin ich, der Jan, meine Frau, die Diana und unser mittlerweile 7-jähriger Sohn, der Valentin. Und wir haben wahrscheinlich die ganz klassische Camper-Laufbahn durchgemacht. Wir hatten gestartet mit einem Dachzelt, sind dann über ein Ford Nugget schlussendlich dann zu einem Allrad-Sprinter gekommen. Und so fahren wir jetzt seit Dezember 2022 einen Hümer Grand Canyon S, den ich mittlerweile schon ein bisschen, ich sag mal, verändert habe. So will ich es mal nennen.
Ja. Da können wir sogar später noch kommen. Das ist eigentlich super spannend, ne? Was du eigentlich auch bei euch im Account für Erfahrungen teilst und was du schon alles mit dem Hümer angestellt hast, also inklusive der Tunesien-Tour. Ne?
Inklusive, und, ja, stimmt,
da,
ja.
Da sind, finde ich, auch ganz, ganz viele gespannt, ne, wie der sich geschlagen hat und wie sich natürlich auch unsere Fahrzeuge alle geschlagen haben. Ne? Vielleicht ganz kurz auch noch zu uns. Ich habe schon gesagt, der Philipp von den Van Stories. Wir sind auch eine Familie, die mit uns reist. Der Bennett, unser Hund, der Bobo und meine Frau, die Sarah. Und wir haben vielleicht sogar eine noch klassischere Campingkarriere gestartet. Wir haben 2016 mal mit einem integrierten Wohnmobil gestartet, was wir uns zusammen mit unseren Eltern angeschafft haben. Ein Euromobil Integra Line und sind dann damit durch die Lande gefahren und haben immer sehr schnell beim Freistehen festgestellt, dass wir uns festfahren. Und immer gedacht, wie kann man das denn ändern, und haben lange nach einem passenden Fahrzeug gesucht, bis wir uns dann entschieden haben, 2022, es soll ein Allradsprinter werden. Den haben wir dann bei CVS Vans ausbauen lassen. Damals gab es ja noch lange Lieferschwierigkeiten, aber schlussendlich war er dann 2023 da, und seitdem machen wir mit diesem Fahrzeug die Welt, die Offroad-Welt unsicher und versuchen auch hier und da vielleicht das Fahrzeug an seine Grenzen zu bringen. Wir wollen euch ja heute über Tunesien erzählen. Tunesien ist ja, sagen wir mal, nicht das alltägliche Reiseziel. Ne? Jan, wie war deine erste Reaktion darauf als Tunesien? Was hast du da gedacht?
Also du hast mich ja quasi aktiv gefragt, ob ich da nicht mit möchte, ne? Aus organisatorischen Gründen. Hätte es vielleicht ganz gut gepasst, weil wir beide mit kleinem Sohn, ne? Und die Kinder suchen dann ab und zu mal einen Spielkamerad. Und meine erste Reaktion war, oh ja, cool, dass du mich fragst. Ich kannte dich ja gar nicht zu dem Zeitpunkt, ne? Also nur über Insta irgendwie. Und dann aber gleich gedacht, nee, auf keinen Fall fahre ich nach Tunesien. Was soll ich denn in Tunesien? Zumal meine Frau auch nicht so ein richtiger Nordafrika-Fan war, bis jetzt, muss man sagen. Ne? Und dann habe ich das so ein bisschen hinterangestellt. Aber während unserem Urlaub letztes Jahr im Sommer in Schottland, jetzt nachdem die Kinder in die Schule gehen, ne, das brauche ich dir nicht zu sagen, Philipp, ich war an die Ferienzeit gebunden und somit sind dann Reiseziele, auch wie zum Beispiel Schottland, dass wir 2013 und 2014 schon zweimal mit dem Motorrad damals noch bereit haben, außerhalb der Ferienzeit. Da war das natürlich dann, also wir waren allein tendenziell in Schottland, und jetzt waren wir im August in Schottland und wir waren nicht allein in Schottland, und dann war so die Diskussion bei uns, so was, oder wir haben so reflektiert, wo wollen wir denn in Zukunft hinfahren in den Ferien? wo quasi nicht die klassischen Touristenziele sozusagen sind. Ne? Ja. Und dann habe ich meiner Frau erst eröffnet, dass ich quasi, oder wir hätten die Möglichkeit, mit dem Philipp oder mit euch halt nach Tunesien zu fahren. Und dann hat die Diana ganz anders reagiert, wie gedacht. Sie hat reagiert mit, naja, komm, lass mal sehen, was soll denn das sein? Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, schlussendlich sind wir jetzt mitgefahren nach Tunesien, ne? mit der Rechtergruppe,
ja. Ja, dann nahm das Drama dann seinen Lauf. Ne? Also wir wollen ja gar nicht vorgreifen, ne? Wir wollen es ein bisschen spannend machen. Nee. Aber ja, eine weise Entscheidung, vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Vielleicht.
Ja, ich habe ganz kurz, wie wir dazu gekommen sind, vielleicht das Ganze hat ja sogar eine Historie. Wer unserem Account folgt, kann sehen, wir waren vor anderthalb Jahren in den Herbstferien schon mal da. Und ich habe vor einigen Jahren im Explorer-Magazin gelesen, dass Tunesien das Ziel ist, wenn man wenig Zeit hat, ist es der kürzeste Weg in die Sahara. Ne? Verglichen Marokko, genau, ist sehr weit. Ne? Man hat eigentlich mehr oder weniger fast eine Woche Anreise, wenn man nach Marokko will, und muss innerhalb Marokkos auch noch sehr weit fahren, bis man in der Sahara ist. Und dann hat man, muss man sagen, relativ kleine Sanddünengebiete in Marokko. Ich war jetzt über Weihnachten da und kann das jetzt ganz gut beurteilen und vergleichen, oder wir. Und Tunesien hat eben ein riesengroßes Sanddünengebiet. Wer also wirklich Sand fahren will mit seinem Offroad-Gefährt, Camper, der ist in Tunesien gut aufgehoben, und man ist eben schnell mit der Fähre von Genua unter anderem oder Marseille in Tunis, in der Hauptstadt von Tunesien, innerhalb von 24, 25 Stunden. Wer noch weiter fahren will, kann das sogar von Süditalien, Sizilien, gibt es auch noch Überfahrten, wo man innerhalb von 8 bzw. 12 Stunden dann in Tunesien sein kann. Also insofern näher, Nordafrika ist dann doch näher, als man denkt. Ne?
Ja, stimmt, ja.
Und Jan, erzähl, wir waren ja dann eine Gruppe, vielleicht dein Eindruck nochmal. Also genau, wir haben aufgerufen über Instagram, wer will mitfahren. Es haben sich durchaus am Anfang ganz, ganz viele gemeldet. Also da hätten wir theoretisch glaube ich mit 30 Fahrzeugen am Anfang fahren können, wer mal so lockeres Interesse bekundet hat. Als es dann ums Buchen ging, vor einem guten Dreivierteljahr, hat sich die Spreu vom Weizen dann doch noch getrennt, weil es bei vielen dann terminlich oder aus zeitlichen Gründen nicht passte oder doch dann nicht mit wollten. Ne? Aber schlussendlich waren wir dann ja 7 Fahrzeuge, die sich gemeldet haben. Ne? Wir haben uns vorher online einige Male getroffen zur Reisevorbereitung und zu schauen, was muss auch an den Fahrzeugen noch gemacht werden. Ne? Und das hatte ich persönlich habe immer gedacht, naja, ich hatte irgendwie Berge, Equipment und alles schon an Bord und habe das irgendwie gefühlt von Anfang an gehabt, vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber ganz viele, Jan, mussten ja dann schon nochmal ein bisschen ran an die Fahrzeuge, um die auch dann Offroad-mäßig gut vorzubereiten.
Ne? Das stimmt, ja, und das hat uns auch getroffen. Für uns war dann klar, letztes Jahr war klar, okay, wir fahren mit nach Tunesien. Wir haben dann auch direkt, ich glaube, über den Jahreswechsel oder ich glaube dann sogar letztes Jahr im November hier Black Friday Deals oder wie das auch immer heißt, irgendwie ein ganz gutes Angebot dann bei der Fähre noch gemacht und haben dann gleich den Sack zugemacht, wie man so schön sagt, ne? Und die Fähre gebucht. Und dann, ja, dann fängt es an, was bei vielen Allradsprinterfahrern anfängt, ne? So die Frage, was brauchst du noch an Zubehör, ne? Und ich glaube, manch einer aus der Gruppe, wie du schon gesagt hast, Philipp, muss dann noch ein bisschen nachrüsten und wir auch, ne? Also die größten Punkte waren natürlich Bergematerial, musste angeschafft werden, ne? Du hast ja gesagt, wir haben uns auch zusammen telefoniert und ja, braucht auch vielleicht nicht jeder alles dabei haben. Ne? Jetzt mittlerweile habe ich auch mal gedacht, so, ja, braucht nicht jeder alles. Mittlerweile habe ich da ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge, weil schlussendlich haben wir von dem Bergematerial vieles gebraucht. Ne? Auch vieles, ich sag mal, in großer Menge, in großer Zahl. Somit war klar, wir müssen Bergematerial anschaffen. Ich habe natürlich unseren Sprinter mit Abschleppösen vorne und hinten ausgestattet. Und unser Fahrzeug hat dann quasi untenrum noch einen Unterfahrschutz unter dem Motor und natürlich hinten klassisch am Differential und an den hinteren Stoßdämpferaufnahmen unten den Unterfahrschutz quasi bekommen. Ja, das war, würde ich sagen, die wichtigsten Anschaffungen. Ja.
Ja, man hat dann gesehen, wir wollen es vielleicht doch noch ein bisschen spannend machen, ne? Und dann gleich im Wüsteneinsatz, wenn die Fahrzeuge direkt im Einsatz sind, nochmal schildern. Aber man kann soweit schon mal sagen, dass die Fahrzeuge beziehungsweise also dass diese Vorrüstungen essentiell waren und dass jeder eigentlich alles gebraucht hat, was wir am Start hatten, ne? Also ja, inklusive einem Hebekissen und Seilwinde und was wir nicht teilweise dabei hatten, ist wirklich alles einmal zum Einsatz gekommen. Ja. Der beste Bergetechnikkurs, den man sich in einem 6-Tage-Einsatz vorstellen kann. Ne?
Wer stimmt,
nicht kann, ja, dem kann nicht geholfen werden. Ne? Wenn wir, also insofern, und man hat es, das wollte ich noch sagen, in den Wochen davor schon gesehen, dass alle dann fleißig Termine in Werkstätten ausbauern, sonst wo hatten, wo eben dann diese Bergeösen noch nachgerüstet wurden, vielleicht am Fahrwerk was gemacht wurde und Sandbleche, gute Sandbleche angeschafft wurden.
Richtig. Aber da können
wir gleich nochmal zu kommen. Ne?
Ja, ja.
Ja, also wir haben uns ja dann Ferien fangen an. Ne? Man hat ja bekanntermaßen dann in Deutschland 2 Wochen Ferien und dann geht's bei uns eigentlich auch immer, bei euch auch, glaube ich, Jan, freitags nachmittags nach der Schule, bam, auf die Bahn.
Genau.
Wo auch immer es hingehen soll, in den Norden, in den Süden, um dann richtig Strecke zu machen. Und das haben wir dann dementsprechend auch getan, sind nach Genua aufgebrochen und haben uns dann Freitagabend, Freitagnacht mit dem Rest der Gruppe getroffen.
Richtig, genau, ja. Wir sind auch freitags direkt nach der Schule los, also Freitagnachmittag hier. Zum Glück geht die A5 direkt bei uns durch nach Basel, also direkt in die Schweiz, sind von uns ungefähr 90 Minuten Fahrt nur. Und dann war dann super. Per Zufall, haben wir dann gesehen, dass 2 andere Autos aus unserer Gruppe, und zwar der Mike und die Nicole und der Thomas und die Viola, die waren quasi direkt auf unserer Höhe, haben hier irgendwo zufällig Mittagspause gemacht. Und dann haben wir noch geschrieben und gesagt, stopp, wartet auf uns. Unbekannterweise mehr oder weniger, wir holen uns gleich ein oder wir holen euch gleich ein und dann haben wir uns dann schlussendlich dann mehr oder weniger an der Schweizer Grenze in Lörrach haben wir uns dann das erste Mal zumindest mit den 2 Autos, mit den 4 Personen live getroffen, ja, genau.
Ja, und dann hatten wir, ihr seid gut durchgekommen eigentlich mehr oder weniger, ne? Man muss dann einmal durch den Gotthard, aber da muss man ein bisschen warten, aber
Gotthard, wie immer, Gotthard war ein bisschen wie immer, genau. Also muss ich auch sagen, so zum Ferienbeginn am Freitag loszufahren, ist im Nachhinein betrachtet nicht die schlauste Idee, aber wir mussten ja, weil am Samstag die Fähre ging ab Genua. Das heißt, wir mussten ja dann einfach in den sauren Apfel beißen, ne? Und dann losfahren.
Korrekt, ne? Die Fähre geht nicht jeden Tag, ne? Und wenn man dann nicht fährt, dann verpasst man zu viel Zeit. Und genau, schlussendlich, wir sind als allerletztes nachts um 2 an einem Stellplatz südlich von Mailand angekommen, von dem man ungefähr dann noch 1,5 Stunden zur Fähre hat nach Genua zum Fähranleger. Check-in dann ab morgens um 10. Genau, haben uns dann zum Kaffee trinken ab 8 Uhr morgens alle begrüßt und dann ging es im Konvoi das erste Mal. Unter anderem auch mit der Neuanschaffung für die meisten mit Funkgeräten in der Kommunikation dann los, ne, die natürlich dann dauerhaft in den folgenden 2 Wochen zum Einsatz kamen. Und dann ging es dementsprechend um 15 Uhr nachmittags, fährt dann die Fähre immer ab. Mhm. Das ist eigentlich so ein Standardprogramm mit der GNV ab Genua. Und man ist dann, wenn alles gut läuft und keine Verspätungen im Fahrplan sind, am Sonntagnachmittag um 16 Uhr dann in Tunis. Wir wollten ja nicht in allen Details sprechen, hat mir gesagt, das würde den Rahmen hier in einem Podcast sprengen, aber jetzt dein Eindruck von der Reise, das ist ja dann auch wahrscheinlich mit eines der ersten Male gewesen, dass ihr in ein Nicht-EU-Land und dann noch Nordafrika, also auch auf einem ganz anderen Kontinent eingereist seid. Wie war dein Eindruck?
Also wie du sagst, Philipp, das war sicher nicht unsere erste Fährfahrt. Wir fahren eigentlich fast in jedem Urlaub mit der Fähre. Unser Sohn, der Valentin, der hat jetzt schon gefragt, in den nächsten Urlaub nach Griechenland fahren wir da wieder mit der Fähre. Also ich glaube, Pferdfahren ist sein Highlight im Urlaub irgendwie. Aber ich muss sagen, es war schon gut, dass du schon mal die Erfahrung hattest in Genua im Hafen, ne? Wie die Abläufe da nacheinander oder welche Abläufe nacheinander passieren müssen. Denn gefühlt, ich sag mal so, eine klare Beschilderung oder ein geregelter Prozess gibt es in Genua nicht, würde ich mal sagen. Ne? Von außen betrachtet war das alles ein bisschen wie bei Asterix und Obelix mit diesem Formular in dem verrückten Labyrinth. Es war ganz spannend. Im Nachhinein lief dann aber alles reibungslos. Man musste viele Formulare ausfüllen, wo man auch nicht ganz weiß, für was, dass die alle gut waren und so weiter. Aber summa summarum würde ich sagen, lief das alles vollkommen reibungslos ab. So ehrlich müsste man sein. Ne?
Ja.
Also für alle von der Gruppe.
Und die Einreise nach Tunesien? Wie hast du die Einreise dann nach Tunesien empfunden? Das ist ja auch oftmals, ne, hat man da ein bisschen fast noch mehr Bammel als bei der Ausreise aus der EU.
Ja, also Bammel hat man natürlich richtig, genau. Was passiert denn dann? Wird jedes Auto geröntgt und so weiter? Und am Ende muss man sagen, nein. Ich glaube, keines unserer Autos wurde geröntgt. Keines unserer Autos wurde, glaube ich, auch näher inspiziert irgendwie. Wir sind einfach in Tunesien vom Schiff gefahren. Einmal wieder verrücktes Labyrinth, ne? Um 1000 Ecke bei ungefähr stehen hier 2000 Zöllner oder Grenzbeamte oder was auch immer, in zivilen Uniform und am Ende steht man dann irgendwann aus dem aus der aus dem Gate quasi raus und dann steht man vor dem Hafen und ist quasi in Tunesien eingereist. Ganz unspektakulär, würde man es fast sagen. Ja.
Ja, alles ganz smooth. Und das Besondere, ein Fortschritt zu unserer letzten Einreise nach Tunesien. Man kann jetzt auch die Einreiseformalitäten schon auf dem Schiff machen. Also man kann das ganz entspannt den Tag über, den Vormittag über an Bord machen. Dort sind tunesische Grenzbeamte. Und insofern hat man diesen ganzen Papierkram, den man sonst, ne, das war dann ein bisschen chaotischer, machen musste, an Bord und kann dann relativ schnell, ich sag mal, wir waren von Anlegen des Schiffes innerhalb von einer Dreiviertelstunde, Stunde alle aus dem Hafen raus, ne, und maximal, ne, und sind dann zum Einkaufen gefahren, haben uns dann die erste Nacht direkt auf den Strand gefahren, die erste kleine Offroad-Sandpassage. Man muss ja sagen, in Europa kann man ja bis auf in Dänemark, wo man es vielleicht kennt, relativ wenig Strände befahren, ne, in Tunesien, in Orten, wo das nicht üblich ist, wo oder wo keine Tourismusinfrastruktur ist, ist das durchaus überall erlaubt und üblich. Die Tunesier machen dort gerne selber Barbecues und fahren mit ihrem Geländewagen auf den Strand und das haben wir auch gemacht und quasi direkt vor den Toren der Hauptstadt Tunis dann die erste Nacht verbracht. Ne?
Ja, genau. Das war eine super ruhige Nacht. Ne? Es war dann, wie du gesagt hast, es waren dann auch zwei, drei, ich sag jetzt mal, Einheimische unterwegs mit ihrer Geländewagen. Dann haben wir auch nochmal gefragt, können wir hier stehen bleiben? Oder wir waren uns ein bisschen unsicher. Ist gerade Hochwasser? Ist Ebbe? Ist Flut? Kommt das Wasser hier noch dran bis ans Auto? Und als das dann auch geklärt war, dann haben wir uns dann quasi hingestellt, hat jeder noch ein kaltes Bier getrunken oder die Dame noch ein kalter Sekt oder irgendwas und haben dann eine wunderschöne Nacht direkt am Strand gehabt. Ne?
Mit Meeresrauschen.
Mit Meeresrausche, richtig, genau, super entspannt und haben dann den nächsten Tag dann auch super entspannt begonnen mit einem schönen, manche einer mit einem schönen Spaziergang am Wasser entlang. Ich glaube, deine Frau, die Sarah, die war schon relativ früh wach und hat schon ganz früh Fotos geschossen und war mit eurem Hund, mit dem Bobo schon draußen. Ne? Und dann ging es dann auch nicht lang, dass die Jungs dann raus musste und ihre, und halt ein Lochgrabe am Strand oder die Muscheln suche oder was auch immer. Ja. Dann eigentlich hat dann der Urlaub erst so richtig begonnen. Ne? Da war so die Entschleunigung nach der Anreise, die Fährfahrt war hinter uns und dann hieß es so, und jetzt sind wir in Tunesien und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Ne?
Ja. Ja, das muss man sagen. Wir waren dann sonntags abends am Strand. Wir sind schon noch im Dunkeln auf den Strand draufgefahren. Ne? Es wird dort, je weiter südlich man ja ist, durchaus relativ früh dunkel. Insofern, manch einer wird dann jetzt sagen, oh Gott, ihr habt ja dann schon noch eine lange Anreise. Ja, das ist so. Man muss aber auch sagen, es war eine ganz neue Fähre, die erst 3 Monate im Dienst war.
Stimmt, ja.
Eigentlich eine sehr angenehme Überfahrt, wo man ja viel entspannen kann und wo jetzt kein Stress ist. Ne? Insofern finde ich immer, die 900 Kilometer für uns aus Düsseldorf nach Genua sind dann vielleicht stressig, aber ansonsten es vergeht Zeit. Aber ansonsten ist die Anreise nach Tunesien bis dahin eigentlich entspannt. Ne? Ja, unser Ziel war dann auf in den Süden. Ne? Es ist so, dass man so rund 550 Kilometer bis in die Sahara hat. Und das war ja der Hauptzweck der Reise. Tunesien hat natürlich aber auch so noch einiges an geschichtliches und tollen Landschaft und tollen Städten zu bieten. Das heißt, wir haben das Ganze nochmal in 2-3 Tagesetappen aufgeteilt, so dass wir so Richtung Ende der Woche erst dann in die richtige Wüste Sahara dann aufgebrochen sind. Ne? Erste Station war dann Kairoan, die drittheiligste Stadt im Islam oder viertheiligste. Ne? Jetzt müsstest du mich, glaube ich, korrigieren.
Ich glaube, die viertheiligste, mitgenommen.
Ja. Also auf jeden Fall eine sehr heilige Stadt im Islam. Und das war so die erste Station, die wir gemacht haben, wo wir eine Stadtführung gemacht haben. Und auch da schilder mal, was war dein erster Eindruck so von Tunesien, vom Land? Wie ist das so? Es ist ja schon anders, wenn es mal hell ist und man so übers Land fährt. Ne?
Also es ist natürlich anders als in Europa, ne? Aber ich meine, wir waren mit Albanien, Bosnien, Montenegro, so der ganze Balkan haben wir auch schon mal mehr oder weniger bereist. Dann weiß man natürlich, dass es nicht überall ist wie in Deutschland oder wie in Spanien oder wie in Frankreich oder wie auch immer. Ne? Es ist natürlich klar, es ist nicht Deutschland, es ist tendenziell schon ein bisschen schmutziger, die eine oder die andere Ecke. Oder muss man vielleicht auch deutlicher sagen, dass es dann teilweise schon sehr viel Umweltverschmutzung oder so gibt. Ne? Aber Der Verkehr funktioniert reibungslos. Das ist auch nicht überall so. Also nicht überall in Europa ist das so. In Tunesien gab es nie irgendwie Schwierigkeiten mit dem Verkehr. Auch innerstädtisch war es, klar, es war manchmal trubelig und ein bisschen busy oder so, aber eigentlich war das nie ein Problem. Und die Leute waren immer alle freundlich. Es gab auch in den ersten Tagen gab es nie irgendwelche brenzlige Situationen, weder im Verkehr noch irgendwie, als wir dann in Kairouan waren, wurden wir gleich dann mehr oder weniger direkt auf den großen Platz vor die Stadtmauer gebeten. Angeblich hat uns dann ein Zivilpolizist dann noch in Empfang genommen und hat die Kennzeichen notiert und wollte dann wissen, wo wir herkommen, wo wir hinfahren. Da kannst dann vielleicht du gleich noch was dazu sagen, warum das das ist oder warum die Jungs immer die Infos brauchen. Ja, und auch die Stadtführung in Kairouan war dann auch wirklich toll, als du dann den Guide ganz schnell aus dem Hut gezaubert hast, ne, Philipp?
Alles organisiert. Das weiß man. Man sieht es bei Park4Night, ne? Das sind natürlich einschlägige Parkplätze, die wir da rausgesucht haben, die bei Park4Night auch als Parkplätze empfohlen werden, wo dann schon steht, man darf da parken, aber nicht übernachten. In der Landesmitte muss man wissen, kann es einem passieren, uns ist es nicht passiert, dass man von der Polizei, wenn man irgendwo entdeckt wird als Camper, an vermeintlich sichere Orte begleitet wird und im Zweifel vor einer Polizeistation oder auf einem Hotelparkplatz übernachten soll, weil sie meinen, in der freien Natur sei zu gefährlich. Ne? Jetzt kannst du das auch bezeugen. Wir hatten das auch bei der ersten Reise. Ich fühle mich da sehr, sehr oft sogar sicherer als in vielen anderen Ländern, als in Situationen in Frankreich oder Spanien, wo ich mich teilweise unsicherer fühle und schon denke, oh, hoffentlich geht das hier gut heute Nacht, wenn ich hier frei stehe. Ja. Hier laufen ja komische Gestalten rum. Diesen Unsicherheitsfaktor hat man ja zu eigentlich keiner Sekunde gehabt. Ne? Und es kann eben sein, wenn man da irgendwo entdeckt wird, dass man dann mit einer Polizeieskorte in die nächste Stadt begleitet wird. Das ist also auch, kann man überall nachlesen, auch vielen Campern in den letzten ein, zwei Jahren passiert, weil man eben um die Sicherheit der Touristen bemüht ist. Ne? Es ist ein zartes Pflänzchen in Tunesien. Der Tourismus war mal wesentlich stärker. Ist es momentan eben nicht und kommt gerade erst wieder. Insofern ist man da sehr, sehr zuvorkommend und sehr bemüht. Ne? Man hat ja auch viele Polizeikontrollen, wo wir zu 100% durchgewunken wurden bislang. Richtig. Außer einmal, wo dem Thomas, der einen Ram mit hatte, ne? Wir hatten ja einen großen Ram mit dabei, einfach nur angehalten wurde, um gesagt zu bekommen, dass er ein sehr schönes Auto hat.
Also, stimmt, genau.
Ist das eigentlich, ne? Die Einheimischen werden angehalten und überprüft, die Touristen werden da eigentlich, so wie wir dann, durchgewunken, ne? Und alles sehr, sehr zuvorkommt und freundlich, ne? Ja. Genau. Ja. Also wir haben ja da auch in der
Ich wollte nur wegen der Polizeieskorte sagen. Einmal hat die Polizei versucht, uns quasi eine Eskorte zur Verfügung zu stellen, wollen wir es mal nennen, ne? Als wir in Speidler waren, haben die römische Ausgrabungen angeschaut. Aber irgendwie war dann der Polizist zu schnell mit dem Losfahrer oder wir waren zu langsam mit dem Folge. Also es war ja dann keine böse Absicht, aber am ersten Reisverkehr haben sich dann unsere Wege getrennt. Ne? Der Polizist hat die zweite Ausfahrt genommen, wir mussten aber die erste Ausfahrt nehmen. Und dann war der Polizist, der Konvoi war aufgelöst mit der Polizei und die haben uns auch nie mehr, ich sag mal, gefunden. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie uns dann jemals wieder gesucht haben. Ne?
Vielleicht haben sie es auch nicht, man weiß es nicht. Vielleicht, gesagt, wir haben unsere Pflicht offiziell erfüllt. Ne?
Richtig.
Und wir haben da auch frei übernachtet. Ne? Nach Kairouan sind wir, ehrlicherweise, wir wussten ja, dass der Zivilpolizist meinte, ich habe euch in Speidler angemeldet, dass ihr dort heute Abend ankommt und wir sind dann einfach eine kleine Seitenstraße gefahren, damit wir eben nicht mit Polizeieskorte irgendwo vor einem Hotel schlafen müssen, sondern haben dann in einer schönen, bergigen Gegend dann frei übernachtet, ne? Um dann da auch, ich sag mal in Anführungszeichen, auch unsere Ruhe zu haben und die Natur zu genießen. Weil die ist ja wirklich schön. Ja. Ne? Man hat viel rote Felsen, sag ich mal so ein bisschen, wer so vielleicht in Korsika, Sardinien unterwegs ist, wird da viele Parallelen da im nördlichen Tunesien landschaftlich finden. Ne?
Also Korkeichenwälder, wir waren auch direkt wir waren auch direkt an Korsika erinnert, so die Landschaft mit auch, war dann auch viele Olivebäume, Korkeicheweilder, so, ja, richtig genau, so roter Sandstein.
Ja, genau.
War dann schon sehr mediterran eigentlich.
Ja, genau. Ja. Und es wird dann ja immer rötlicher, ne? Je weiter man in den Süden kommt, desto wüstenartiger wird es natürlich, weniger Vegetation. Und dementsprechend haben wir uns dann weiter bewegt. Speidler hast du erwähnt, römische Ausgrabungen, ne? Durchaus die Römer hatten ja sehr viel Präsenz in Nordafrika. Das kann man noch sehr viel sehen und ist durchaus, wie ich finde, mal sehenswert. Das sind jetzt also,
absolut.
Deswegen fährt man nicht nach Tunesien, ne? Aber wenn man schon vorbeikommt, dann schadet es auch nicht, sich das mal anzuschauen.
Genau. Ja. Also wie soll ich sagen, man muss überall einen kleinen Eintritt entrichten, aber auch in Zweitler hatten wir ja dann auch einen Guide, ne, ob der, ich sag jetzt mal, der Mehrwert von so einem Guide muss man sich immer hinterfragen, aber der verdient ja halt ein paar Dinaren, ein paar Euro dazu. Passt für uns, aber wir haben uns ein bisschen abgeholt gefühlt und es ist jetzt auch kein Touristennepp in dem Sinne. Die Eintrittspreise sind ja wirklich an deutschem Maßstab oder europäischem Maßstab gemessen wirklich sehr, sehr erschwinglich.
Also, ja, genau. Also das absolut. Es kostet 3, 4, 5 Euro pro Person für 1, 2 Stunden Führung. Ist alles in Ordnung. Ne? Genau.
Ja,
in großen Schritten ging es dann weiter Richtung Tozeur. Ne? Vorher sind wir aber schon unsere erste, zweite richtige Piste gefahren, nämlich die Rommelpiste. Ne?
Ja.
Was war dein Eindruck? Also ist ja groß angekündigt, Rommelpiste. Im Übrigen muss man ja sagen, nicht vom Feldmarschall Rommel abgeleitet, sondern ich weiß ehrlich gar nicht so warum, aber es gibt ja das Gerücht, dass im Zweiten Weltkrieg eben von den Deutschen diese Piste gebaut wurde, was nicht der Fall ist. Die Piste ist also erst nach dem Krieg entstanden.
Schau mal, das ist interessant, dass du das sagst, weil meine Frau, die hat dann noch gegoogelt in dem Moment, als wir quasi in die Rommelpiste einbiegen. Und in der Tat hat sie mir dann erzählt, in Google steht, es liegt in der Tat am Feldmarschall Rommel. Der hat irgendwie hier versucht, mit seinem Panzer immer hinzufahren.
Genau. Ja, genau. Es geht dann, ja steil bergauf, ne? Über diesen Bergkamm, ne? Genau.
Richtig.
Was war dein Eindruck? Also es ist ja immer groß angekündigt, ne?
Es stimmt. Also jeder, der nach Tunesien fährt oder schon mal in Tunesien war mit seinem eigenen Fahrzeug, der muss die Rommelpiste gefahren sein. Dann denkt man sich ja, wunderbar. Das gibt jetzt hier ein tagfüllendes Abenteuer, ne? Am Ende muss man sagen, es ist eine es ist eine schöne Piste. Sie ist super eng, super kurvig, ganz, ganz steile Serpentine sozusagen, ne? Erfordert ein bisschen Fahrgeschick, will ich es jetzt mal nennen, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und kann man mal machen, es sind 15 Kilometer, glaube ich, jetzt in Summe, ne, diese Rommelpiste.
Ja, genau,
der interessante Abschnitt kann man mal machen, aber ich sag mal, ein ganzer Tag einzuplanen für diesen Streckenabschnitt wäre jetzt auch zu viel. Ne?
Ja. Nee, genau. Wir haben uns dann Richtung algerische Grenze ja in dem Fall dann noch weiter bewegt. Ne? Und es gibt dort oben ja drei bekannte Oasen, die man sich anschauen kann, wovon wir uns eine dann ganz konkret angeschaut haben und da reingewandert sind. Mit ganz netten Wasserfällen, ne? Da.
Richtig.
Und sozusagen dann ins nächste Highlight dann mündet. Wir sind dann noch weitergefahren nach Tozeur, ne? Die Stadt der 1 Million Palmen, wie man sagt. Also eine Oasenstadt am Rande der Sahara auf einem ganz tollen Campingplatz von Shihab, ne? Der Camping Coco Oasis, ein Deutsch-Tunesier, der als Rentner jetzt wieder zurück nach Tunesien ist und sich Palmenhaine gekauft hat und dort auch Datteln anbaut mit den Palmen, aber auch einen großen Teil zu einem ganz tollen Campingplatz ausgebaut hat.
Stimmt, ja. In Tozeur, wir haben ja auch dann die Gelegenheit nochmal genutzt, ne, und dort im Carrefour, im örtlichen Carrefour, unsere Vorräte nochmal aufzustocken. Ne?
Vor allem Bier?
Vor allem Bier, ja, sündhaft teures Bier haben wir gekauft. Ne? Das haben wir dann schon gemerkt, die Preise ziehen an in Tunesien, weil es gibt auch nur wenig Supermärkte oder wenig Geschäfte, die überhaupt lizenziert sind, offiziell Bier zu verkaufen. Und eben dieser Supermarkt, der Carrefour, der hat diese Lizenz dann in so einem kleinen Nebeneingang, ne? Dass sich der geneigte Muslim nicht in den Alkoholbereich, verirren
in Versuchung muss. Geführt wird.
Nicht, ich weiß nicht, wie man sagen will, ne? Gibt es dann so einen separaten Eingang und kann dann quasi nochmal Bier kaufen für relativ teures Geld. Aber da haben wir in der Tat unsere Vorräte nochmal aufgestockt und da hast du uns im Vorfeld sogar nochmal gewarnt oder nochmal darauf aufmerksam gemacht. Ihr werdet sehen, dieser Carrefour in Tozeur ist nicht zu vergleichen mit dem Carrefour, den wir in Tunis am ersten Abend quasi noch angesteuert haben, weil dieser Carrefour in Tunis, der ist wirklich außerordentlich groß und voll und da gibt's alles und mehr oder weniger wie in Frankreich, wahrscheinlich genauso gut wie in Paris oder wie in jeder großen französischen Stadt. Und der Carrefour
In Tozeur,
Entschuldigung, genau. ja, schon ein anderer Standard, ne? Also
dann wird schon die Auswahl deutlich geringer. Da kriegt man so seine Basics, die man so haben will. Ja. Man verhungert nicht, muss man immer sagen. Aber es ist dann jetzt auch kein Feinkost- und Delikatessenladen mehr.
Nee, ganz und gar nicht, genau.
Einfach ein Basic-Supermarkt, wo es...
Genau, Obst und Gemüse haben wir dann sogar ja dann nicht in dem Supermarkt gekauft, sondern bei den örtlichen Obst- und Gemüsehändlern an der Straße, ne?
Ja, absolut.
Ja. War dann trotzdem cool, ne? Und wie du gesagt hast, der Campingplatz bei Skihab, der war ein Traum, ne? Die Jungs, die, als die erfahren habe, sie können in der Pool, die waren dann auf und davon und mit dem Köpfer ins Schwimmbecken unterwegs, ne? Und ich sag mal, wir Männer mit der Fahrzeugpflege nochmal Wassertanke war ein großes Thema, ne? Dort haben wir auch nochmal Kraftstoff gefasst, glaube ich, an dem Tag. Wir haben nochmal Wasservorräte aufgestockt, beziehungsweise dann nochmal voll gemacht bis oben hin. Halt über der Campingplatz alles. Und hatten dann einen wunderschönen Abend, muss man sagen, mit einem lecker tollen Abendessen, das extra für uns vorbereitet wurde, ne, Philipp?
Ja, von der Frau von Skihab, das hatten wir vorbestellt einige Tage vorher und eine Woche vorher uns angekündigt. Ne, das sollte man bei ihm, wenn man jetzt in so einer Gruppe kommt, schon tun. Der Platz war auch in Anführungszeichen voll. Ne, man wäre da schon noch auch weiter untergekommen als Einzelreisender, aber war schon gut bis sehr gut sogar gefüllt. Und gerade natürlich, wenn wir jetzt mit 16 Personen auflaufen, muss man da, die haben keine Gastronomie, sondern das ist dann wirklich speziell dann auch vorbereitet und ganz tolles Abendessen. Und ja, dieser Pool ist insofern ganz interessant. Dort werden jeden Tag 300.000 Liter in so ein Wasserbecken eingelassen, was nachts dann zur Bewässerung der Palmen dient. Ne? Also es ist ein ganz ausgeklügeltes Bewässerungssystem über die verschiedenen Palmenhaine. Ja. Und deswegen ist es ja eine Oasenstadt. Das kommt aus, ich glaube, 1500, 2000 Meter Tiefe kommt dieses Wasser und wird da abends oder tagsüber reingepumpt, morgens, sodass man dann da schwimmen kann, in ganz frischem Wasser, nicht geklort, gar nichts. Und nachts dann hat er uns auch vorgewarnt, ne, kann man hier und da mal Geräusche hören, so Wassergeräusche, das sind dann aus diesen Kanälen, wenn die verschiedenen, es sind dort Angestellte, die die verschiedenen Kanäle und Schächte dann aufmachen, um zu bewässern. Also wirklich sehr spannend.
Ja.
Ne? Ja, dann ging's los. Dann kamen jetzt wirklich die Offroad-Passagen. Es war mittlerweile Donnerstag und wir sind aufgebrochen zu den Drehorten von Star Wars, wo man über Teile eines Salzsees fährt. Ne? Und da waren dann jetzt schon die ersten Offroad-Einheiten dabei und leider die ersten technischen Defekte bei unseren Fahrzeugen, die aufkamen. Und sogar mit gravierenden Konsequenzen.
Ja, richtig, genau. Also als wir morgens aus dem Campingplatz quasi rausgefahren sind, dann war bei Florian, da war direkt ein Problem am Fahrzeug, ne? War dann irgendwie direkt übers Funkgerät, Motorsteuerkontrollleuchte brennt. Was machen wir? Was soll man tun? Und dann war natürlich relativ schnell klar, so schnell bekommt man das Problem in 10 Minuten in der Griff. Und dann war die richtige Konsequenz, dass er umdreht und zurück auf den Campingplatz fährt und eben, wie du gesagt hast, Skihab als Deutsch-Tunesier, der selbst bei einem großen deutschen Automobilisten gearbeitet hat, der hat dann seine Kontakte spielen lassen und hat dann relativ schnell, ich sag mal, Jungs oder eine Werkstatt akquiriert, die dann nach Florians Auto schauen konnten.
Und dann die konnte man das Problem sogar, ne? Genau.
Genau. Die dann das Problem irgendwie oder versucht haben, das Problem zu lösen, muss man ehrlicherweise sagen,
Dann, also es war Fahrzeug Nummer 1, da waren es noch 6 erstmal. Ne? Wir hatten ja noch gehofft, dass es repariert werden kann. Ne? Man kann vorgreifen, es hat leider nicht geklappt, weil dieses Ersatzteil, der AGR-Sensor, nicht verfügbar war in Tunesien und es hätte einfach mit Beschaffung die Zeit gesprengt. Und die haben sich dann über ein ADAC, muss man sagen, problemlos für den nächsten Tag dann einen Abschlepper bekommen, der das Fahrzeug nach Tunis geschleppt hat und dort dann auf die Fähre. Konnte man auch relativ unbürokratisch und schnell, man kann es einmal kostenlos umbuchen, dann nach Genua wieder zurückverschifft wurde, bevor es dann in Genua dann von Mercedes repariert wurde. Das hat dann auch anfangslos geklappt, aber für die beiden war leider der Urlaub noch bevor er richtig begonnen hatte, muss man schon fast sagen, also wirklich am Tag, wo es in die Wüste ging, wo die beiden sich immer gefreut haben und mir jeden Abend schon vorgesagt haben, Philipp, ich will jetzt endlich in die Wüste.
Stimmt,
es ist zwar alles ganz nett hier, aber ich will jetzt in die Wüste. Und dann war leider das Fahrzeug kaputt. Dann sind wir aber leider nur noch 10 Kilometer weitergekommen, bevor es zum nächsten, kleineren Unfall war, ne? bevor wir den nächsten Ausfall hatten. Mhm. Der Andreas und die Andrea hatten kurz über Funk mitgeteilt, wir müssen kurz mal, haltet mal kurz bitte an, wir müssen unsere Offroad-Navigation übers iPad eben richten, was wir getan haben, und ist dann leider beim Richten des iPads in der Hektik dann auf den RAM nur leicht drauf gerollt, was aber dazu geführt hat, dass Kühlflüssigkeit austrat. Ne? Da waren wir ja, also ich glaube, so 10 Kilometer weiter gerade mal gefahren. Ne?
Ja, also 15 maximal, also eine starke halbe Stunde oder so Fahrt, ne? Vielleicht ein bisschen mehr von der Zeit, weil wir ja ein bisschen Offroad-Fahrer sind, genau. Aber dann war natürlich gleich, okay, Blechschade will ich es mal nennen, das ist natürlich ärgerlich, aber erstmal kein größeres Problem, aber es war dann relativ, das ist ein Vorteil, wenn man im Sand fährt oder Offroad, man sieht relativ schnell, wenn Flüssigkeit austritt, weil man hat dann sofort gesehen, dass irgendwo Kühlwasser rausläuft, und meine Befürchtung war dann, dass irgendein Stutzer abgebrochen ist an der Kühlwasservorwärmung, am Turbolader. Müsste das sein irgendwo. Die Jungs, die bei Mercedes arbeiten, werden jetzt die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn ich das so formuliere, aber irgend sowas müsste das gewesen sein. Schlussendlich war es das dann nicht. Der Andreas und die Andrea sind dann auch zurückgefahren auf den Campingplatz, wo der Florian schon verarztet wurde von den Jungs von Mercedes. Und die konnte dann in der Tat dort die Leckstelle, ich sage jetzt mal, so weit instand setzen, dass die beiden dann tags drauf dann wieder zu uns dazustoßen konnten, nachdem wir dann unsere Tagestour zu Ende gefahren sind und dann in Duis waren. Aber ich glaube, da kannst du mehr dazu sagen, Philipp.
Genau, wir haben uns also die Star Wars Drehorte angeschaut, hatten erste Sanddünenerfahrungen, wo wir schon größere Dünen hoch und runter gefahren sind und so auch das erste Mal festgefahren haben. Für alle ja schon mal spannend. Im Nachhinein muss man ja betrachten, ja, zu dem, was wir noch erlebt haben, total lächerlich, aber in dem Moment total aufregend, ne? Oh, Mann, krass, man fährt hier so eine Düne hoch. Ja. Was nachher so irgendwie minütliches Geschäft war, war dann etwas sehr Besonderes. Und wir haben durchaus eine besondere Route genommen, die meisten nicht nehmen. Wir sind nämlich quasi von Tozeur nach Duis. Duis ist das Tor zur Wüste. Ja. Untenrum über den Salzsee und am Salzsee entlang gefahren. Also man muss so kleinere Passagen quasi über den Salzsee fahren. Und man kann diese Passage auch nur nehmen, wenn es einige Wochen nicht geregnet hat, weil man sonst mit unseren Fahrzeugen mit dem Gewicht einsinken würde. Und ich habe immer gesagt, das ist für mich so fast das Kritischste des Urlaubs gewesen, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Weil wenn man in einem, wer das schon mal gesehen hat, in einem Salzsee einsinkt, man kennt vielleicht auch die Bilder von Panamerikaner-Reisenden oder eben auch von dort, das ist nicht ganz einfach, dort wieder rauszukommen, und man braucht auf jeden Fall fremde Hilfe. Man kann sich da nicht alleine in den meisten Fällen mit Sandblechen rausschaufeln und rausfahren, weil man immer tiefer einsinkt und weil eben die unter der harten Oberfläche das dann sehr schnell sehr weich wird. Ne? Und naja, es hat sich ein bisschen gezogen. Wir sind dann abends sehr spät in Duis angekommen.
Spät,
und dann am nächsten Morgen dann eigentlich um 9 Uhr mit einem Guide, den wir geordert hatten, zunächst zu einem dreitägigen Wüstentrip aufzubrechen. Wir hatten gesagt, es ist folgendermaßen: Man benötigt offiziell schon immer einen Guide, um in dieses tunesische Wüstengebiet zu fahren, aus Sicherheitsgründen. Und es wird auch, wurde aber nie kontrolliert. Ne? Es gibt einen Militärposten, wenn man von Duis aus südlich in die Wüste fährt, gibt es eine Straße, die hört irgendwann auf, und da gibt es noch einen kleinen Militärposten, wo ab und an dann jemand stand. Als wir das erste Mal alleine drin waren, vor 1,5 Jahren, standen auch Militärposten da, die haben aber gar nicht kontrolliert. Mittlerweile hat der Militärkommandant letztes Jahr gewechselt, und es ist wirklich ein Permit und ein Guide erforderlich. Und letztes Jahr und in den Wochen davor sind auch einige Gruppen abgewiesen worden. Das Risiko wollten wir nicht eingehen. Man muss sagen, ich hätte noch so 1-2 andere Ideen gehabt, wie man dort in die Wüste reinkommt. Aber wir haben gesagt, komm, wir wollen uns den Spaß ja nicht entgehen lassen. Also nehmen wir einen Guide und hatten den dann für 3 Tage bestellt. Den Abdallah.
Den Abdallah, der Gute, ja. Ich muss ehrlicherweise sagen, ne, als du dann uns eröffnet hast, wir werden einen Guide nehmen, das war nicht von vornherein klar. Ich meine, du hast uns vorgewarnt, es könnte sein, dass wir einen Guide brauchen. Ich fand die Idee, ich sage jetzt mal, nie schlecht, weil wir als vollkommen wüstenunerfahren, ich denke dann, jemand Ortskundigen an der Hand zu haben, das kann kein Fehler sein. Ne? Und schlussendlich muss man sagen, es war auch absolut kein Fehler, den Abdallah an der Hand zu haben. Also der hat mir in der ersten Zeit Sicherheit, oder ich glaube, kann ich für alle sprechen, auch ein Stück weit gewisse Sicherheit vermittelt. Ja. Der war auch sachkundig, ich sag mal, bei der Streckenfindung für mich auch heute immer noch ein Wunder, wie der gute Mann sich in dieser Wüste, also auf 5 Meter genau orientieren kann, weil in alle Richtungen gibt es nur Sand, ne? Und die einzigsten Fixpunkte sind irgendwelche Bäume, die möglicherweise nächstes Jahr dort nicht mehr stehen, weil sie vertrocknet sind. Ne? Also es war schon und gut, Berge, dass wir den Abdallah hatten. Ja, und irgendwelche Berge, absolut, aber ne?
Also das stimmt, und das Ziel, muss man sagen, war natürlich der berühmt-berüchtigte verlorene See. Wir haben also gesagt, lieber Abdallah, wir wollen zum verlorenen See, wohl wissend, dass es bisher wenig bis keine Mercedes-Sprinter geschafft haben. Ja. Aber Abdallah war da sehr zuversichtlich und meinte, keine Problem, wir schaffen. Hab ich noch gedacht, okay, an 3 Tagen, da bin ich ja mal sehr gespannt. Das schaffen andere, selbst mit Geländewagen, brauchen oftmals schon 4, was ich so gesehen habe. Aber wir sind dann ja aufgebrochen. Der Andreas und Andrea sind auch mit ihrem reparierten Fahrzeug noch dazugestoßen. Und dann ging es wirklich wenige Kilometer auf Asphalt dann in den Sand rein, ne? In die ersten Dünen. Erzähl, was habt ihr da gemerkt? Da ging es ja so ein bisschen, also waren ja so die ersten Auf und Ab so ein bisschen, ne? Und wie habt ihr euch gefühlt?
Achso, ich sag mal so, ne? Ich war froh, dass ich nicht das erste Auto sein musste, weil ich glaube, wir waren das einzigste Auto, das bis jetzt, also ich sag jetzt mal, kein Offroad-Kurs oder so irgendwas gemacht hatte. Ein Fahrtraining, klar, den ein oder anderen Track hier am Balkan sind wir auch schon gefahren. Aber damals waren wir schon höchst nervös. Jetzt im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, jetzt sind wir gesettelt. Ne? Also ich war eine Novize in der Wüste sowieso. Es hat sich super cool angefühlt, ne? Wenn man über die erste Düne zu fahren, um ehrlich zu sein. Mit reduziertem Luftdruck hat uns der Abdallah dann auch gesagt, so Leute, jetzt mal Luft raus auf so und so viel. Das gehen wir jetzt mal an, das Thema. Und dann war das einfach ein super Gefühl, wenn man dann mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, lautlos, ist ja Quatsch, weil die Fahrzeuge machen natürlich ein Geräusch, ne? Aber ein Abrollgeräusch von der Räder gibt es eigentlich nicht mehr auf dem Sand. Und solange das die Fahrzeuge Vortrieb haben, ist das, es fährt sich wie auf Wolke. Also echt ein super Gefühl eigentlich. Ne? Das war einfach toll.
Fantastische Landschaft, ne? Ja, genau. Das ist dann.
Wunderschön. Richtig cool. Richtig cool, ja. Es war schon toll.
Luftdruck können wir ja gleich mal besprechen, das ist ja interessant, ne? Das ist ja auch immer, gibt es ja viele Instagram-Kommentare, wenn wir als unsere Festfahr-Videos da posten, ne? Weiß ja jeder zweite Kommentator auch, welchen Luftdruck man dann besser zu fahren hat. Ne? Man hat ja erst, er hat uns ja Abdallah auch kontinuierlich rangeführt, und ich habe das davor, als wir allein unterwegs waren, vor einigen Jahren auch schon gesagt, da kann man so viel Technik verbaut haben an den Fahrzeugen, wie man will, der Luftdruck, und der richtige Reifen macht wahrscheinlich schon 70% der ganzen Traktion aus. Ne? Der Rest ist dann nochmal ergänzend natürlich mit Technologie und das Fahrkönnen irgendwann, ne? Dass man mutig ist und auf dem Gas bleibt, Drehmoment erzeugt. Aber der Luftdruck ist eigentlich das A und O. Ne? Und da haben wir uns ja schon sukzessive über die Tage an Luftdruck herangetastet, wo ich dachte, das glaube ich gar nicht, dass da der Reifen noch auf der Felge bleibt.
Ja, das stimmt, ja. Das muss ich ehrlicherweise sagen, ne? Ich habe am Ende, oder was heißt am Ende, der Abdallah sagt, man müsse auf 1,5 Bar runter, sobald man quasi richtig in den Sand reinkommt. Ich glaube, am Anfang hat er gesagt, das geht mal runter auf 2 irgendwas das erste Stück und dann jetzt nochmal runter auf 1,5. Dann war auch manch einer aus der Gruppe so, wirklich 1,5? Ja, machen wir jetzt einfach mal. Ich hatte da keine Schwierigkeiten, machen wir jetzt gleich mal auf 1,5. Ne? Die Technik wird es schon richten, die Räder können oder die Reifen können das alle ab. Aber ich gebe da vollkommen recht. Ne? Ich glaube, ich würde sogar sagen, dass der Luftdruck sogar noch, also ich glaube, dass der Reifen an sich gar nicht entscheidend ist im Sand, sondern wirklich der Luftdruck ist entscheidend. Weil wenn man die Jungs vor Ort anschaut, sei es der Abdallah oder irgendwelche andere Guides oder Jungs, die quasi die Berber-Camps in der Wüste oder die Cafés oder wie auch immer versorge mit ihrer alten Toyota Pickups oder Geländewagen. Also ich sag mal, da kann schon passieren, dass die 4 unterschiedliche Räder auf dem Fahrzeug haben. Ne? Das ist denen vollkommen egal, aber ich glaube, der Luftdruck ist an den 4 Rädern alle gleich eingestellt und zwar unglaublich niedrig. Ne? Und dann sind wir mit 1,5, sehr niedrig, mit 1,5 Bar sind wir gefahren. Niedriger habe ich mich nicht getraut, weil ich dann in der Tat am ersten Abend das Problem hatte schon, dass ich vorne rechts mir einen Plattfuß gefahren habe, aber eigentlich nur aus dem Grund, weil ich quasi, weil Sand zwischen Felge und Reifen kam. Natürlich dem niedrigen Druck geschuldet und dann tendenziell lenke ich zu viel, das habe ich immer wieder gehört an den Tagen, ich lenke zu stark und wenn dann das Fahrzeug quasi über die eingeschlagene Räder schiebt, dann kann sich das jeder vorstellen, dann kommt Sand zwischen Reifen und Felger. Aber auch das haben wir dann am Abend, dann ich sag mal, mit einem Kompressor und mit jeder eine Dose Bier, haben wir auch dieses Problem gelöst. Und dann die nächsten Tage dann tadellos sind wir mit einer 1,5 Bar und in Notsituationen, nenne ich es jetzt mal, bin ich sogar mit 1,2 Bar gefahren auf der Vorderachse.
Ja, also das ja, genau. Wollte ich gerade sagen, ich habe auch zwischendurch, also Richtung Ende, es sind dann ja noch, das können wir gleich noch erzählen, ja ein paar Tage mehr geworden als drei, ja. Ungeplanterweise. Bin ich mit 1,2 vorne gefahren nachher, ja. zum Schluss und 1,5 hinten. Wir haben einen relativ großen Tank. Wer es nicht weiß, wir haben einen 7,40 Meter Sprinter, also den extra langen Sprinter und mit relativ großem Heckabteil und dann ist da auch viel Gewicht drauf und den bin ich mit oder wir mit 1,5 gefahren und war schon auch deutlich breiter aufstehend der Reifen als vorne mit 1,2. Ne? Und ja. Das hat es aber auch gebraucht. Man hat es auch jedes Zehntel Bar dann gemerkt, ne? Dass ja, das was absolut. Bringt. Ne? Ja, dass es ja, immer ja. wieder besser von der Traktion wird und dass das durchaus hilfreich war. Was man wissen muss und beachten sollte, ist in der Tat, habe ich am Anfang nicht gemacht, aber der Mike hat es ja immer sehr stark drauf geachtet und der Thomas mit dem Ram, morgens und abends nochmal Luftdruck testen, wo man dann eigentlich ja. steht, weil aufgrund ja. der Temperaturentwicklung der Luftdruck natürlich nochmal ganz anders ist, ne? Also gerade wenn es ja. morgens, es wird ja nachts kalt, ne? 10 Grad ungefähr hatten wir, war deutlich weniger Luftdruck dann drin in den Reifen, wo man doch noch vielleicht am Anfang des Tages ein bisschen nochmal wieder aufpumpt und ja. nachher wieder ablässt. Also da haben wir ja, schon ja. ja den ganzen Tag eigentlich nachher immer mal wieder mit gespielt.
Immer mal wieder reguliert, Transaktion, genau.
Ne? Ja, ja, genau. Genau. Ja, dann ging es weiter. Die Tage gingen ins Land. An Tag 3, wo wir eigentlich hätten schon wieder aus der Wüste raus sein sollen, waren wir noch gar nicht am verlorenen See angekommen. Nee. Und Abdallah dann mit uns zusammen zur Erkenntnis war, dass verlorener See zu ambitioniert sein wird und dass wir lieber wieder Richtung Tembain, ja. markante Tafelberg, wer es kennt, abbiegen. Es gibt also unten vom Café El Mida einen Track, der dann so mehr oder weniger quer durch zum Tembain geht, um sich dann wieder ja. auf die Heimreise zu machen. Ja. Und meinte, es wäre auch kein, so wie ich das verstanden habe, an Tag 3, das ist kein Problem, morgen sind wir dann da und dann haben wir nochmal einen Tag länger als geplant den Abdallah als Guide gehabt und dann wird das schon klappen. Und es ist ein bisschen ärgerlich, ne? Wir, in Anführungszeichen, also wir sind bis so rund 10 Kilometer vor den verlorenen See gekommen. Ja. Da hat also nicht mehr viel gefehlt.
Luftlinie, 10 Kilometer, ne?
Genau, ja. wahrscheinlich sind es 12, 13, 14, sonst wie was, weiß man nicht, 15, aber sagen wir mal, vielleicht nochmal so ein Tag, aber man hat dann schon gemerkt, das Terrain wurde dann deutlich anspruchsvoller.
Ja, ja. Ja, klar, jetzt im Nachhinein, ich hatte den Anspruch nicht, oder wir, unser Auto hatte den Anspruch nicht, den verlorenen See zu sehen, ich weiß, du hattest den Anspruch, oder war so die Idee, man braucht ja ein Ziel, wo man hinfahren will, man fährt ja nicht einfach ins Blaue, ne, sondern wo fahren wir denn hin, also an der verlorenen
See. Dafür ist es so anstrengend,
ja, man braucht richtig, ein Ziel. Genau. Ja, ja. ja, klar, ich habe natürlich zu Hause auch, du hast auch hier YouTube-Videos geteilt, so Leute, war über, oder nach über der Jahreswechsel eigentlich war so eine Gruppe mit Iveco Dailies in der Sahara. Ich meine, die haben wir auch eifrig verfolgt, die Videos, und haben uns das angeschaut. Und ich dachte mir, naja, wenn die mit den Dailies da durchkommen, dann kommen wir doch mir auch mit den Sprintern da durch. Ne? Jetzt habe ich sag mal, den Unterschied zwischen einem Iveco Daily mit 3 Sperren möglicherweise, also mit 3 Differentialsperren, und unseren Sprinter, ich sag mal, du hast eine Hecksperre an eurem Fahrzeug, die anderen Sprinter waren quasi alle serienmäßige 4-Matic-Allradsprinter ohne Sperren. Da habe ich quasi diesen technischen Unterschied unterschätzt. Und den, wie soll ich sagen, man kann auch 100 YouTube-Videos anschauen von der Wüste, wenn Menschen in der Wüste Auto fahren, wie auch immer. Man macht sich keine Vorstellungen, wie das wirklich in echt ist. Es ist deutlich ambitionierter oder deutlich schwieriger. Also im Video kommt die Schwierigkeit des Dünenfahrens nicht rüber. Und erschwerend kommt dazu, dass viele Jungs dann auf YouTube oder auch Mädels auf YouTube dann irgendwie sagen, okay, das packen wir jetzt heute nicht. Heute ist der Sand, heute ist zu heiß, der Sand ist zu trocken. Die Erfahrungen haben wir dann auch irgendwann gemacht, ne? Dass zum Beispiel morgens, wenn der Sand noch feucht ist von der Kühle der Nacht, dann trägt er viel besser, dann hat man viel mehr Traktion, dann macht man tendenziell viel mehr Meter kann man viel, viel besser fahren. Und mittags um 12 sieht man nur ganz schlecht noch die Fahrspuren, weil es quasi keinen Schatten mehr gibt für die Skifahrer unter uns. Da kennt man so ein bisschen auch vom Schnee, dass man so eine gewisse Schneeblindheit entwickelt. Sowas entwickelt man im Sand dann wirklich auch. Dass dann schwierig wird, die Spur zu lesen, wo müssen wir denn hin, wo ist denn die Spur vom Abdallah, unserem Guide, oder wo ist die Spur vom vorausfahrenden Fahrzeug, das war schwierig. Und somit waren Tage dabei, ich glaube, der eine Tag, ich kann dir gar nicht sagen, weil ich habe dann irgendwann auch das Gefühl für Raum und Zeit verloren, an dem einen Tag haben wir, glaube ich, nur mehr oder weniger 10 Kilometer gefahren bekommen, ne? Weil es wirklich, weil es so anspruchsvoll war, und das waren dann schon die Tage, in denen wir morgens früher los sind als geplant. Manch einer in der Gruppe hat sich schon bekümmert, dass es nicht mal mehr für einen Kaffee in der Früh reicht. Und sind dann auch an dem einen Tag bis zum Einbruch der Nacht sogar gefahren, ne? weil wir einfach
bis 19:30 Uhr, ne?
Sehr, genau. sehr anspruchsvoll war. Anspruchsvoller als gedacht.
Viel Arbeit, man musste die Sprinter dann, ne, viele Sprinter, jetzt nicht nur unseren, der besonders groß war und natürlich auch durch den langen Radstand oftmals in der Mitte aufgesetzt hatte, wenn einfach der Schwung teilweise fehlte, ne? War viel Arbeit, und wo wir durchaus einiges gelernt haben an Bergetechniken, ne? Ob man mit Sandblechen arbeitet, ob man rauszieht, ob man schiebt. Also beim Reifenwechsel haben wir auch mal ein Hebekissen benutzt und aufpumpen lassen über den Auspuff, ne? Weil wir festgestellt haben, über einen Kompressor dauert es viel zu lang. Ist wirklich mit kinetischen Seilen und Schleppseilen und auch die Seilwinde beim Ram. Der Ram hatte eine Seilwinde. Alles zum Einsatz gekommen, ne? Wie montiere ich Softshakel an den Bergeösen? Wie performen eigentlich die unterschiedlichen Sandbleche von unterschiedlichen Herstellern? Auch mal spannend. Also wer Interesse hat, ne? Können wir gerne nochmal einen eigenen Podcast sogar drüber machen.
Ja, wahrscheinlich über das Zubehör,
Im Detail zu Zubehör, was wie funktioniert, worauf man achten soll. Und sehr, sehr spannend, ne? Was da war. Und genau, wir haben über mehrere Tage dann eigentlich immer nur so 10, 15 Kilometer geschafft, wo wir dachten, morgen sind wir raus aus der Wüste, und wir waren es nicht, ne? Das hat schon teilweise so am Tag 4 auf die Stimmung gedrückt, ne? Muss man sagen.
Ja, das muss man, glaube ich, schon sagen. Ich meine, mitunter war der Ton schon ein bisschen rauer, klar, am Anfang, wir haben uns über Instagram kennengelernt, ich meine, klar macht da jeder Videos und jeder macht Bilder, sieht man ja heute noch, ne? Ich poste noch eifrig, ihr postet noch unglaublich viel Material, ich glaube, deine Frau, die Sarah, die hat ja Videos und Bilder gemacht das reicht noch für lang, ne? Aber manchmal war dann auch schon mal so, dass es dann hieß, so Freunde, jetzt mal Handy aus der Hand und Schaufel in die Hand, jetzt müssen wir hier die Autos durchbringen, ne? Und wir hatten dann auch unterschiedliche Strategien, ne? Manchmal war es dann, also der Abdallah ist quasi immer vorgefahren, klar, oder hat die Spur uns entweder durch Vorfahren gezeigt oder dann auch durch Vorlaufen, Vorgehen gezeigt. Und am Anfang war es dann mehr oder weniger immer du, das zweite Fahrzeug, oder der Thomas mit dem Ram war das zweite Fahrzeug. Mit dem Ergebnis, dass ihr euch natürlich schon am meisten festgefahren habt. Du hast vorhin schon gesagt, Philipp, ne? Wegen dem überlange und natürlich auch speziell schwere Fahrzeug. Und somit ist dann der ganze Konvoi kam dann immer wieder ins Stocken, weil ihr quasi immer als Hemmschuh am Anfang des Konvois gefahren seid, und gegen Ende unserer Tour hat sich das dann auch viel besser eingepegelt, ne? Also wir haben dann viel besser zueinander gefunden, nachdem der Abdallah dann auch mal deutliche Worte gefunden hat und hat gesagt, Freunde, ihr müsst versuchen, schneller durch die schwierigen Stellen durchzukommen. Und dann haben wir auch irgendwann die Strategie geändert und haben euer Auto dann, das letzte oder beziehungsweise das große Auto, das sich am meisten festfahrt, ans Ende des Konvois gepackt, einfach mit der Idee. Also zwei Hintergründe. Erstens, wir haben dann schon ein bisschen, ich sag mal, die Spur bereitet durch die ganzen Sprinter. Also einmal schon, ich sag mal, manchmal den Dünekammer schon ein bisschen geebnet, dass du nicht so viel aufsetzt, sei es in der Mitte vom Fahrzeug oder mit dem Heck. Und dass ihr quasi als Hemmschuh ganz hinter, und dass, wenn unsere Autos dann alle durch die schwere Stelle durch sind, dann können wir alle zusammen hinter anpacken und dann nur noch euch durch, und schwupp, dann ist die schwere Stelle gemeistert. Und das hat sich dann als beste Strategie herausgestellt, würde ich sagen.
Am Ende sehr gut. Ja. Also genau, wir sind ja, um das fertig zu erzählen, ne? Wir waren dann doch schlussendlich 6 Tage unterwegs, ne? Und es hätte gar nicht mehr viel länger dauern können, weil wir wirklich auch am Tag 6 keinen Treibstoff mehr hatten. Unsere Ersatzkanister, wir hatten jeder so 1 bis 2 Kanister, waren alle schon in den Fahrzeugen drin. Ja. Unser, durch das hohe Gewicht, braucht ja noch mal ein bisschen mehr. Also ich hatte jetzt noch so knapp unter 100 Kilometer Restreichweite und wir haben ja errechnet, ja, zwischen 34 und 38 Liter Durchschnittsverbrauch, ne, auf 100 Kilometer, ja, bei, ja, diesen Geländefahrten. Ne? Wir sind in Summe, ja, von Duos in dieser Runde, die wir gefahren sind, 300 Kilometer gefahren.
Ja.
Und da kann man sich schon vorstellen, was dann da auch an Sprit durchgeht, inklusive, ja, den Ersatzkanistern, und das Trinkwasser und Essen war dann auch langsam zu Neige. Also man hätte da wahrscheinlich noch so einen siebten, ja, Tag hinbekommen, aber dann wäre auch wirklich Schluss gewesen. Ne? Insofern,
ja,
hat es dann,
ja,
auch gereicht, und ich glaube, mental hat es dann auch gereicht. Ne? Rein von der, genau, körperlichen Anstrengung und psychologisch, ja, neben den tollen Erlebnissen, die dann erstmal so wirken, hat man dann schon wirklich so jetzt, wie ich dir schon habe, ich muss ja auch recht geben, am Tag 5 und 6 hat es im Teaming super funktioniert und wir haben genau die Fortschritte und Etappen dann wieder erreicht, die wir uns auch vorgenommen, ja, hatten.
Ja.
Teilweise sogar schneller an Tag 6. Ne? Wir sind viel schneller, ja, dann aus der Wüste raus gewesen, als wir ursprünglich geplant hatten, als Abdallah auch dachte, weil wir dann als Team einfach super funktioniert haben. Das hat wirklich,
ja,
da merkt man dann so, wenn man das 6 Tage hintereinander macht, jeder Handgriff sitzt dann einfach irgendwann. Jeder weiß, wo er wie zu schaufeln hat. Ne? An Tag 1 war ja noch so ein bisschen, ja, wo muss ich denn jetzt eigentlich schaufeln? Soll ich das Sandblech jetzt vor das Rad oder hinter das Rad oder vor der Achse, hinter der Achse legen? Brauchen wir das?
Ja, ja,
genau.
Ja.
Ne? Und sobald sich jemand festgefahren hatte, so an Tag 4, 5, 6, war eigentlich jeder, hatte sofort die Schaufeln in der Hand, die Sandbleche in der Hand, hat geholfen.
Ja.
Dann hat es meistens 5 bis 10 Minuten gedauert und war der frei. Ne? Und insofern, das hat nachher wirklich super funktioniert.
Ja, ja. Oder dort haben wir dann sogar manchmal dann, um das Festfahren dann sogar zu vermeiden, uns dann mit Sandbleche, weil man ja schon wusste, die und die Stelle, da kommen wir hoch, das funktioniert, die und die Stelle wird schwierig oder kommt eine Schrägfahrt, die Fahrzeuge neigen dann durch den hohen Schwerpunkt natürlich stark zu schwanken, möglicherweise sogar zu kippen, dass man dann mit Sandbleche solche Straße gelegt haben, ne? Dass man quasi dann, ja, über die Sandblechstege dann die steile Düneauffahrt hoch oder durch diese Senke durch, und das lief dann am letzten Tag, muss ich sagen, haben wir dann zum Spaß sogar gesagt, na so, nachdem es jetzt so gut läuft, jetzt müssen wir eigentlich nochmal umdrehen und jetzt fahren wir doch noch an der verlorenen See. Ne? Es war natürlich dann nur Spaß, weil am Schluss war natürlich, ja, jeder bedient, wie du sagst, ne? Vorräte, alles am Ende.
Ja.
Wasser, Diesel, ja, Lebensmittel, ja, alles war mal leer. Ne?
Ich wollte noch recht geben zu dem, was du vorhin gesagt hattest. Wenn man wirklich dort steht, also kein Video der Welt, was man gerade postet, okay, oder sonst wie auch sieht bei YouTube, wird dem gerecht, wenn man in echt als Person mit dem Sprinter vor so einer Düne steht. Das ist ja abartig. Das ist ja eine Wand, die man fährt ja wirklich mit relativ viel Geschwindigkeit mehr oder weniger auf eine Wand zu, die steil nach, ja, oben geht, ne? Wo man eigentlich denkt, ja, man kommt mit diesem Kastenwagen, ne? Ich habe mir immer gesagt, die sind gebaut worden, um Pakete auszuliefern. Man kommt doch mit diesem Kastenwagen jetzt nicht diese Dünen hoch. Das kann nicht funktionieren. Und danach, und dann denkt man, okay, dann jetzt hat das eine funktioniert, dann ist man da drüber und sieht, es kommen jetzt noch 20 Mal das Gleiche so ungefähr, weil es immer hoch und runter geht. Ein absoluter Wahnsinn. Und die Fahrzeuge machen das natürlich auch, neben dem Festfahren, hatten wir auch ganz viele Passagen, wo wir einfach eine Stunde mal gefahren sind, ohne dass sich jemand festfuhr,
ja,
wo man denkt, ein, ja, Wahnsinn, was die Sprinter eigentlich mitmachen.
Stimmt schon. Erinnerst du dich noch an den riesen Anstieg? Von dem gibt es leider nur wenig Videomaterial. Ich glaube, das hätte man auch per Video oder per Foto auch nur unglaublich schlecht,
ja,
einfangen können, weil dann auch die Konturen so ein bisschen fehlen. Ne? Dieser riesen Anstieg, ja, wo dieser italienische Offroad-Club mit seiner Geländewagen,
ja,
gestrandet war.
Ja.
Ne? Ich sag mal, wenn das am ersten, ja, Tag passiert wäre, dann hätte ich auf der Stelle umgedreht und wäre wieder nach Hause gefahren und hätte gesagt, Freunde, Leben, im Leben nicht werden wir mit diesen Fahrzeugen über diesen Hügel kommen oder über diesen Berg, will ich es fast mal nennen. Also das war mit Sicherheit eine Erhebung von ungefähr 50 Meter, ne? In der Wüste oder von 30 Meter wegen mir in der Wüste. Natürlich in mehrere Etappen. Und schlussendlich sind wir dann hingefahren, der Daniel noch und ich, jeder eine Schaufel unter der Arm, ne? Die Schuhe raus und jetzt laufen wir hier mal hoch und dann am Anfang gedacht, ach Gott, was für ein Trümmerfeld, weil von dem italienischen Offroad-Club waren einige Fahrzeuge havariert, dann vor oder,
ja,
oder beim Anstieg und beim auf der anderen Seite dann auch von diesem Berg oder von diesem riesen Hügel. Und beim Hochlaufen sage ich aber halt so, ach ja, hier geht's doch, dann können wir die Kuppe nehmen, dann fahren wir hier nach vorne, dann wieder nach hinten. Und ich glaube, ich habe dann diesen italienischen Offroad-Club sogar angeschrieben, ob es Videomaterial gibt, wie wir dann mit unserer DHL-UPS-Kolonne quasi über diese Erhebung drüber gefahren sind, weil ich glaube, also wir haben für, wie soll ich sagen, für staunende Gesichter gesorgt, als wir dann da mehr oder weniger, ja, innerhalb von 90 Minuten oder so dann diesen mit den ganzen 5 restlichen Fahrzeugen quasi den Hügel hier genommen hatten. Also danach habe ich gesagt, also wenn wir das packen, dann ist alles andere auch möglich. Das ist ganz, ganz sicher, dann, ja.
dann packt man alles, ne? Also genau, das waren sind ja auch dann tolle Erlebnisse, wo ganz viel Adrenalin freigesetzt wird, ne, in der Anspannung, und wenn man es dann geschafft hat, das waren immer, ne, wo man auch wirklich so fast ins Lenkrad gebissen hat, ne, vor Freude und gesagt hat, jawohl, wie cool, jetzt haben wir das wieder geschafft. Ja. Und genau, die staunenden Gesichter der Italiener, denen fielen wirklich die Augen aus dem Gesicht und die Kinnlade runter, als wir da mit unseren Paketauslieferfahrzeugen hochkamen und die selber mit ihren hochgeländegängigen Geländewagen schon liegen geblieben waren mit Getriebeschaden und Co. War ein tolles Erlebnis. Das bleibt einem auf jeden Fall in Erinnerung. Ne? Was würdest du sagen jetzt generell? Also ist es empfehlenswert, mit einem Sprinter in die Wüste zu fahren? Sollte man das lieber lassen? Was ist da so, wenn man jetzt dann wieder raus ist mit ein bisschen Abstand? Was sind da so deine Gefühle?
Also meine Gefühle, also hättest du mich am ersten Tag, vielleicht sogar auf der Fähre am Heimweg gefragt, war es schlau, das zu machen, dann hätte ich gesagt, wahrscheinlich nein, das war nicht schlau. War es ein Urlaub? Nein, es war kein Urlaub. Es war, ich habe dann am Ende gesagt, das ist Work and Travel, weil wir also wirklich viel gearbeitet haben, als wir uns bewegt haben, viel schaufeln mussten und so. Ja. Und jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, und auch, das sagt auch meine Frau, die Diana, die sagt, also eigentlich müssen wir das nochmal machen. Und dann aber mit dem Wissen, das wir heute haben, ne, ganz einfach. Wir wissen, was unsere Fahrzeuge können. Wir wissen aber auch, was unsere Fahrzeuge nicht können. Wir wissen auch, was wir selber nicht können. Also wo wir dann quasi auch an die Grenzen kommen von dem, was wir zu leisten imstande sind. Man darf auf jeden Fall nie alleine das probieren. Man muss immer im Team agieren. Man müsste mehr Zeit haben, dass man nicht sagt, klar, wir haben 3 Tage geplant und am Schluss waren 6. Klar, wir hatten ja schon 3 Tage Reserve, aber schlussendlich mussten wir uns dann doch beeilen, dass wir die Fähre in Tunis noch erreichen. Ne? Oder beziehungsweise absolut. Nicht beeilen, aber man musste dann schon zusehen. Für Sightseeing war dann keine Zeit mehr, um ehrlich zu sein. Ne?
Ja.
Also, ich sag mal so, jeder, der sich fragt, ob es cool wäre, in Tunesien Wüste zu fahren, dem sei geraten, ja, mach das. Aber statte dich gut aus mit dem nötigen Zubehör. Wie man schon gesagt hat, Bergematerial, das Fahrzeug ein bisschen von unten her, ein bisschen armieren, ne? Ein bisschen Unterfahrschutz, dies und das muss ran. Abschleppöse vorne und hinten sind unverzeihlich. Beim Reifen würde ich sagen, alles, was einigermaßen grobes Profil ist, wird funktionieren. Man sollte einen Kompressor dabei haben, weil zum Luftablassen braucht man keinen Kompressor, aber zum Luftaufpumpen braucht man wieder einen Kompressor und irgendwann muss man auch wieder aufpumpen.
Ja.
Und ja, jeder, der das machen will, macht das. Ich hatte im Vorfeld auch keinen Offroad-Kurs. Klar wäre es cooler, wenn man einen hätte, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn sich die Option bietet, nach Tunesien zu fahren ohne Offroad-Kurs, dann sage ich, mach das, weil am Ende des ersten Tages, dann hat man schon einen Offroad-Kurs, würde ich mal sagen. Dann hat man schon einiges gelernt.
Also ich kann es bestätigen, wir hatten einen Offroad-Kurs und ich habe mich jetzt extra auch nochmal erkundigt. Sandfahren kann man eigentlich in Deutschland weitestgehend nicht erlernen in Offroad-Kursen. Ich weiß, es gibt hinter Berlin einen ehemaligen Truppenübungsplatz in Brandenburg, wo sehr viel Sand ist. Ne? Da ist ein sehr sandiger Boden. Ja. Alle anderen Plätze, wo Offroad-Kurse für Sprinter angeboten werden, haben eigentlich nur Schotter und steile Auf- und Abfahrten und Wasserdurchfahrten. Tiefsandfahrten kann man eigentlich gar nicht zum einen erlernen. Und selbst wenn man es einmal gemacht hätte, dann muss man in der Tat sagen, nach dem ersten Tag hat man wahrscheinlich 5-mal so viel gemacht und gelernt. Und man lernt ja auch seine Fahrzeuge einzuschätzen. Ne? Mit wie viel Drehmoment. Ja. Wir haben ja immer nachher manuell in den ersten oder zweiten Gang geschaltet, oftmals im zweiten, ne? Das optimale Drehmoment an der Düne zu haben, lernt man sein Fahrzeug einfach auch gut kennen. Ne? Wann ist der Allrad da, wann ist er nicht da? Ja. Was du schon sagtest, Unterfahrschutz habe ich am Anfang völlig unterschätzt. Wir hatten ein Fahrzeug dabei ohne Unterfahrschutz und das hat man auch gesehen, war kaputt, ne? Gerade vorne.
Das war nur der originale kaputt, ne? Kunststoff-Unterfahrschutz, genau, der war ja also nicht mehr vorhanden, den haben wir quasi peu à peu verloren.
Der war nicht mehr vorhanden, genau. Ne? Weil ich habe immer früher gedacht, warum, das ist ja alles Optik und ganz nett für vorne, wann berührt man denn da mal irgendwie, wie soll das denn gehen? Aber im Sand, wenn man in die steilen Dünen fährt, berührt man es fast jedes Mal, ne? Und insofern war das schon sehr, sehr sinnvoll und die Bergeösen unablässig gewesen, ne? Und ich würde auch sagen, ganz klare Empfehlung, immer mehr mindestens zu zweit in die Wüste zu fahren, ne? Gerne mit Guide oder das ist ja eigentlich unablässlich, idealerweise mit mehreren, dann macht es auch Spaß, ne? Dann kann man sich auch gegenseitig antreiben und Dann, genau. Dann passt das. Und genau, du ist ein gutes Ausgangspunkt, ehrlicherweise, ne, mit verschiedenen Campingmöglichkeiten. Es gibt einen, wo wir jetzt immer waren, direkt in der Stadt, wo man sich auch versorgen kann. Und der auch der gut Camping, von Tunis zu erreichen ist. Ne?
Ja. Absolut, ne, tadellos. Also es gibt ja Reiseanbieter, die mehr oder weniger sogar das als Tagestour machen. Ne? Die fahren in Tunis von der Fähre und erreichen quasi noch am gleichen Tag dann den Camping Desert Club in Duz. Wenn wir haben es ja quasi genau andersrum gemacht und sind dann vom Camping Desert Club vom Hoffahrer und dann in einem Rutsch durch dann auf die Fähre nach Tunis. Ne? Das sind wie viel? 350 Kilometer
auch gut
oder
machen,
sowas, ne?
Ne? Ja, 550, genau, ist Autobahn meistens. Okay. Ne, bis, ne,
genau.
Die ersten 100 ne, Kilometer war Landstraße, aber gut, ohne Verkehr, gut zu fahren. Danach einfach nur mautpflichtige Autobahn. Ne?
Genau, aber die Maut ist zu vernachlässigen, unglaublich wenig. Maut muss man bezahlen, aber es fährt sich dann auch gut. Gibt es auch Raststätte wie in Europa auch, ne? Also umso näher, wie man dann an Tunis kommt, umso mehr kommt man dann auch quasi wieder dann Richtung Europa und europäische Verhältnisse eigentlich dann schon, ja.
Ja, absolut. Ne? Aber das muss man wirklich sagen, das Problem, das Mögliche haben wir auch besprochen. Ne? Man kann, wenn man will, wenn man sonntags ankommt, ist man entweder sonntags ganz spät oder spätestens am Montag in der Sahara. Ne? Und das schafft man, das kann man sich gerne mal durchrechnen, wenn man es immer noch vergleicht mit Marokko. Nie und nimmer. Ne? Man kommt nicht in der Zeit bis Südspanien und dann nochmal mit Fähre und allem. Dann noch in Marokko sind es, glaube ich, auch nochmal über 1000 Kilometer, bis man in der Wüste ist. Und wir hatten ja die Möglichkeit, das jetzt im Winter zu fahren. Die Wüstengebiete sind sehr klein. Es ist einmal so 10 mal 50 Kilometer und einmal sogar nur 5 mal 20 Kilometer, die beiden berühmten Wüstengebiete in Marokko, nicht zu vergleichen mit Tunesien. Also ganz klare Empfehlung, wer mal mit seinem Offroad-Camper in die Wüste fahren will, würde ich ganz klar Tunesien empfehlen, weil es einfach landschaftlich nochmal was ganz, ganz anderes ist und einfach sehr empfehlenswert.
Ja, und vielleicht noch ergänzend dazu, ich meine, es gibt ja auch Strecke, die sind, ich sag mal, weniger ambitioniert als das, was wir fahren wollten. Ich meine, den verlorenen See zu erreichen, du hast vorhin gesagt, das haben bis jetzt noch nicht so viele Mercedes-Sprinter geschafft. Wir haben es jetzt auch nicht geschafft und wir haben es wirklich probiert. Wir hatten schon, wir wollten. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum das nicht funktioniert, weil das dann wirklich irgendwie zeitlich oder auch dann vom Material her früher oder später ein Problem gibt. Wenn kann man schon auch sagen, ich glaube, jetzt kein Fahrzeug ist ganz ohne Defekt jetzt quasi aus Tunesien heimgekommen. Manch einer ein bisschen mehr, manch einer ein bisschen weniger. Manche sind nur optische Makel, ein bisschen was verbogen oder so, was man wieder richten kann. Aber ich sag mal, muss man sich schon darauf einstellen, dass die Fahrzeuge so ein bisschen was abbekommen. Muss ich ehrlicherweise sagen, mein Fahrzeug ist auch immer top gepflegt, versuche ich eigentlich. Aber die Schramme, die ich mir jetzt in die Felge eingefahren habe, die ärgert mich nicht. Hätte ich mir die hier bei Aldi oder bei Edeka auf dem Parkplatz eingefahren, dann würd die mich ärgern, die Schramme. Jetzt trage ich die mit Stolz. Die habe ich mir nämlich 10 Kilometer vor dem verlorenen See eingefahren. Das haben noch nicht viele Menschen gemacht, ne? Und mit dem Sprinter schon gar nicht. Nur, was ich eigentlich raus will, es gibt natürlich auch einfachere Pfade, ja, die man fahren kann. Ne? Wäre man von bei Café Mida, wäre man dann einfach links abgebogen und wäre dann Richtung Sagilan fahren, dann hätten wir auch eine schöne Wüstetour gehabt. Dann wäre für einen Einstieg wahrscheinlich auch ganz cool gewesen, jetzt im Nachhinein betrachtet. Dann hätte man sich auch ein- oder zweimal festgefahren, aber vielleicht halt nicht 50 Mal festgefahren, die ganze Fahrzeuge. Ja. Das ist wahrscheinlich in der Summe untertrieben. Also da braucht doch keiner Angst haben, dass es dann, also also es ist ja schon so, Duz ist das Tor zur Wüste, aber es ist ja nicht so, dass nach Duz direkt die Einsamkeit beginnt, sondern man kann sich ja dann auch langsam rantasten. Ne? Wie du sagst, Philipp, man muss sich einen Guide nehmen und wenn man ein bisschen hätte man vielleicht mehr Zeit gehabt und man verbringt vielleicht einen Abend oder zwei Abende in Duz abends, dann kommen dann schon Jungs her und sagen, braucht ihr einen Guide? Ich biete das an, ich biete dies an. Dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen was aussuchen und sagen, was traust du mir denn zu mit dem und dem Fahrzeug? Was könnte man denn machen? Und dann findet man da mit Sicherheit für jeden Schwierigkeitsgrad absolut die richtige Tour. Ja. Also das wäre auch so ein Learning für das nächste Mal. Ne?
Doch vielleicht das absolut.
Wir sagen, was wollen wir denn machen? Ja.
Ja, wir sind ja beim letzten Mal, als wir alleine gefahren sind, genau das auch gefahren. Xagilar, ne, tolle Oase mit über 30 Grad warmem Wasser, wo man baden kann. Sehr touristisch, weil auch Touristen von Djerba dorthin gefahren werden, um mal so eine Sahara-Erlebnis zu haben und Kamelreiten. Aber wenn man da nur 2-3 Kilometer aus Xagilar rausfährt, ist man dann wieder völlig alleine. Und das haben wir damals alleine als sehr, sehr abenteuerlich empfunden. Und wir gehen hier an unsere Grenzen. Im Nachhinein war das absolut einfach zu dem, was wir jetzt in der Gruppe gemacht haben. Und genau, also ich würde mir so ein Mittelding wünschen, ne, dass man jetzt nicht jedes Mal an seine Grenzen kommt und einfach zu viel buddeln muss. Versus, ich sehe schon noch. Also man muss sagen, es gibt dort auch immer noch, ne, auch wir können uns nochmal vorstellen, selbst ein drittes Mal hinzufahren, weil man immer noch auch Stationen und Orte, markante Orte anfahren kann, die wir auch noch nicht gesehen haben, wo man sich immer wieder andere Routen gestalten kann. Also dieses Wüstengebiet ist so 200 mal 300 Kilometer grob groß, was man theoretisch erfahren könnte. Insofern gibt es da auch noch ganz viele andere Sachen zu sehen. Und die Wüste wirkt ja zu unterschiedlichen Tageszeiten, auch vom Licht her, von der Art und Weise, wie die Dünen dort stehen, dann wieder auch Schotterelemente mit Havelbergen. Jedes Mal ganz anders. Wo man auch diese, das hatten wir jetzt in der Gruppe natürlich zugehendermaßen nicht so, das haben wir letztes Mal ganz besonders empfunden, die Stille, ja, wenn man ganz alleine ist, man hört gar nichts an Umgebungsgeräuschen, hat einen ganz tollen Sternenhimmel, das ist schon immer was Besonderes, wo wir auch sagen, das können wir uns auch auf jeden Fall nochmal einmal vorstellen, das bekommt man so im Rest Europas einfach nicht. Ne? Und das macht es eben so besonders, ist kein das ist ein Ziel, was man sich erarbeiten muss, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Ist trotzdem ein tolles Erlebnis. Ne?
Absolut, ja.
Jan, für dich geht's jetzt weiter zum Sprintervent Festival, ne? Steht an.
Richtig,
Gehe ich mal von aus, dass da ist ja die große Community, die über 200 oder 300, glaube ich, sogar Sprinter.
Ja, ich weiß es gar nicht. Ich bin zum ersten Mal.
Aber viel?
Ja, viel.
Ja,
Teile von der Reisegruppe werde ich ja dann dort auch wieder sehen, ne? Der Andreas und die Andrea sind dort und der Mike wird auch dort sein. Ich bin dort.
Ja.
Genau, ich glaube, das ist das von uns und klar, ansonsten die ganze Sprinter-Community, würde ich mal sagen. Das Who ist Who
gespannt,
und alle anderen auch. Ja.
Ja, ich bin gespannt. Es gibt ja viele, die jetzt auch in Marokko vor einigen Wochen waren, ne, mit dem Michi von Sprinttherapie und vielleicht werdet ihr ja auch der ein oder andere angesprochen, ne? Seid ihr nicht die berühmten Sprinter von den vielen Instagram-Videos, ne, die Verrückten und Wahnsinnigen.
Seid ihr denn die Bekloppte, wollte ich jetzt gerade sagen, genau. Ja, genau, die Verrückten, ja. Und was ist am Auto alles kaputt, ne?
Absolut.
Du hast vorhin bei der Einleitung gesagt, ich weiß, wir sind jetzt schon ein bisschen, die Zeit läuft uns davon, aber trotzdem, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe vorhin gesagt, ich habe einen Hümer, und ich glaube, viele fahren einen Hümer, einen Grand Canyon S, und ich muss aber sagen, das Fahrzeug hat sich wirklich echt gut geschlagen. Also ich hatte keinen Ausfall beim Innenausbau, gar nichts, alle Schränke, alle Oberschränke blieben oben, alles tadellos, auch ich sage es mal, 2-3 Schrauben, die sich im Möbelbau losgerappelt haben, das war jetzt im Nachgang aber kein Problem, aber ansonsten muss ich sagen, das hat schon wirklich echt gut funktioniert. Da hat der Sprinter außen herum ein bisschen mehr gelitten, aber gut, der hat auch ein bisschen mehr direkter Kontakt mit der Natur, ne? Mehr als der Innenausbau.
Ja, bei uns auch. Also man kann sehen, es ist auch alles, es haben auch viele kommentiert bei Instagram, ne? Was ist denn alles kaputt und Co. Man sieht also, muss sagen, drin ist ehrlicherweise, ich glaube, nichts kaputt. Müsste mir gerade stark nachdenken, aber klar, hinten Stoßstange haben wir schon ein bisschen was kaputt ist und vorne auch durch die Dünen kämmen. Die Hupe geht zum Beispiel nicht mehr, aber man, das ist nichts, was man nicht gerichtet bekommt. Von daher bin ich da auch sehr zuversichtlich. Ja, Jan, vielen Dank, viel Erfolg und Spaß auf dem Sprinter-Event-Festival. Uns selber kann man übrigens auf der Abenteuer Allrad auf der kommenden sehen. Da werden wir vor Ort sein, unter anderem mit dem Thomas, mit dem Ram und dem Mike auch wieder mit seinem Sprinter. Das ist das, was ich weiß, die wollten kommen. Und wer Lust hat, würde uns freuen, sprechen uns einfach an. Auch den Jan jetzt am Wochenende.
Na klar.
Und wo man uns auch immer trifft. Ne? Und Jan, hat mich gefreut, unser erster Podcast. geht zu Ende. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an auf Instagram. Man kann uns folgen. Wir packen das nochmal auch in die Shownotes rein, wie man so schön sagt, wie man uns auch erreichen kann. Und genau. Ja, würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin folgt. Macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut, genau. Ciao, tschüss.
Weiter. Ja, stopp! Und zurück!
Gas,
super!
Thomas ist schwerer als ich. Thomas?
Daniel, wo bist du?
Weiter!
Langsam!
Ich habe keine Ahnung wo, an der Düne und wir haben einen 907. Gas!
Und weiter! Du musst auf Gas bleiben! Weiter auf Gas bleiben! Genau! Und jetzt auch weiter auf Gas bleiben und dann zum Philipp durch!
Heide bin super!